Ihr habt's gelesen, wir machen uns auf zu neuen Ufern.
Podcast on Tour, eine neue Rubrik, mit der wir künftig noch mehr in der Region machen können und wollen.
Statt Leute über ihr Leben erzählen zu lassen, erleben wir jetzt quasi gemeinsam Dinge bei uns in der Stadt.
Heute waren wir in der ganz neuen Titanic-Ausstellung in der Metropolis-Halle.
Um die 200 originale Fundstücke werden hier ausgestellt. Dazu gibt's dann Nachbauten vom Deck der Titanic. Wir sind zum Beispiel durch einen Gang gelaufen, wir waren in diesem ikonischen Treppenhaus und sogar im Speisesaal.
Und das gemeinsam mit einem Mann, der wirklich alles über die Titanic weiß. Malte Fiebing-Petersen, a.k.a. Titanic-Malte.
Podcast on Tour in der Titanic-Ausstellung in Babelsberg.
Yeah, Protz und Platte. Das, was Potsdam hat, was Potsdam hatte. Protz und Platte. Protz und Platte, wir sind Kinder aufgewachsen zwischen Protz und Platte.
Podcast on Tour, wir sind in der Metropolis-Halle. Malte, schön, dass du bei uns bist oder vielmehr schön, dass wir bei dir sein dürfen.
Ja, sehr, sehr gerne. Es freut mich, euch diese wirklich tolle Ausstellung jetzt hier zeigen zu dürfen. Die Ausstellung heißt ja Titanic, echte Funde, wahre Schicksale. Das heißt, wir gehen jetzt wirklich ganz nah an die echte Titanic ran. Wir kommen Objekten aus dem Wrack wirklich ganz, ganz nah. Und es freut mich, dass ihr heute da seid. Und auch eure Zuhörer werden hoffentlich danach alle herkommen.
Ja, das glaube ich auch. Wir sind sehr gespannt.
Und wir sind gespaltene Lager, muss man dazu sagen. Einer von uns hat den Film noch nicht geguckt und einer hat ihn geguckt.
Okay.
Kannst aber raten, wer ist?
Ja, ich vermute mal, dass du ihn nicht geguckt hast.
Ja, vielleicht.
Ja? Tatsächlich muss man aber sagen, dass das gar nicht schlimm ist. Denn der Titanic-Film, den du jetzt meinst, ist ja Spielfilm Nummer 11 übrigens.
Echt,
der
ja?
Film von James Cameron, der jetzt aber ja auch schon 28 Jahre alt ist, ist natürlich für viele unserer Besucher das Vorwissen. Ne?
Ja.
Also, dann werden die aber feststellen, sie werden hier weder Rose noch Jack treffen, denn das sind ja fiktive Charaktere im Film gewesen. Und das hier ist ja die echte Geschichte. Und deswegen merkt man auch hier und da so ein paar Abweichungen. Dann werde ich euch dann auch vielleicht ein bisschen mal darauf hinweisen, wo jetzt vielleicht eine Szene zu sehen ist im Film, die jetzt gar nicht so wirklich passiert ist.
Okay, ja, dann let's gehen go. Wir rein.
Ja, hier geht's gleich am Anfang, bekommt ihr eine Boardkarte.
Oh.
Denn jeder unserer Besucher wird mit so einem Boarding Pass dann tatsächlich auch zu einer Person, die wirklich an Bord war. Wir haben männlich und weiblich gelesene Karten und man kann also ein Crewmitglied werden oder auch ein Passagier werden. Und bei den Passagieren ist es natürlich auch bunt gemischt. Erste, zweite, aber natürlich auch dritte Klasse.
Das ist dann Holzklasse, ne?
Dritte, ja, würde man also heute Holzklasse nennen, genau.
Dann sind wir jetzt erstmal gespannt, wer wir sind.
Genau. Okay.
Wir mal. Genau.
Das bist du?
Ich bin Lady Duff Gordon, das war ich letztes Mal auch schon.
Ja. Genau.
Und ich bin anscheinend die neue oder wiedergeborene Lady Duff Gordon. Wer bist du, Jan?
Ich bin Mr. David John Barton.
In welcher Klasse seid ihr?
Ich bin Erste.
Ich bin, wo steht denn das?
Bei Klasse.
Ich bin die Holzklasse. Naja,
Klasse.
Super.
Na, das passt,
super.
Weil ich bin zweite Klasse. Ich bin Joseph Philippe Laroche, ich bin Franzose. Ich bin der einzige Schwarze an Bord der Titanic tatsächlich.
Wow.
Ja. Und ich bin ein Autor. Ja. Also, dann gehen wir mal an Bord.
Ja.
Let's go. Kennst du die alle auswendig eigentlich, die Passagiere, die hier schon auf Bord waren?
Ich hab sie geschrieben.
Du hast sie
du
geschrieben?
Du hast sie geschrieben.
Ah, du bist also der Mann hinter den Passagieren. Aber die gab es alle wirklich, hast
ja,
du gesagt, ne?
Ja, sind alles wahre Geschichten. Und wir haben eben auch teilweise natürlich ganze Familien mit an Bord. Das heißt, wenn man auch eine Führung macht bei uns, dann gucken wir natürlich so ein bisschen, ne, dass das so ein bisschen passt.
Ja, natürlich.
Weil man dann eben in diese Rollen schlüpft. Ja, wir sind jetzt hier im ersten Ausstellungsraum angekommen. Und hier seht ihr schon unter den Glasvitrinen die ersten Originale. Also alles hier wirklich in der Ausstellung unter Glas. Das sind alles Fundstücke vom Wrack. Die
wow.
sind also aus 4 Kilometern Tiefe geborgen worden.
Ja.
Davon haben wir insgesamt hier 200 in der Ausstellung. Und teilweise sieht man, die sind natürlich nicht neu. Die sind teilweise wirklich ja, verbeult, ein bisschen angerostet sehen die aus und so weiter. Denn all diese Gegenstände sind nach der Bergung nur konserviert worden, nicht restauriert.
Okay.
Das heißt, die sind in dem Zustand gehalten worden, den sie hatten bei der Bergung. Ihr werdet sehen in den Vitrinen, dass die Gegenstände völlig unterschiedliche Zustände haben. Manche Metallgegenstände, zum Beispiel die Niete, zu denen wir jetzt gehen, die sehen so richtig, richtig angefressen aus, weil die Mikroorganismen, die das Titanic-Wrack seit dem Untergang zersetzen, die fressen tatsächlich diese metallischen Gegenstände bis heute auf. Deswegen sieht man, dass die relativ angeknabbert sind. Ich lege mal zum Vergleich eine Replik eines Nietes daneben. So hat der ausgesehen 1912. 3 Millionen sind davon verbaut worden. Das ist Eisen. Und die Mikroorganismen fressen das Eisen eben auf. Und deswegen ist das Wrack eben heute auch schon so zerfressen.
Verstehe. Die sahen alle mal so aus, wie deine Replik gerade, genau, ne, die da liegen. Also die sind ja komplett runtergenagt. Teilweise sind nur noch Bruchstücke von diesem Ding da. So ein Achtel von der eigentlichen Niete.
Aber du kannst auch sehen, die sind nicht alle gleich zerstört.
Ja.
Weil diese Mikroorganismen sind eben an der einen Stelle stärker schon und an der anderen Stelle etwas schwächer. Mhm. Und man sieht vielleicht vor seinen Augen Aufnahmen vom Wrack heute.
Ja.
Es sieht ja so aus, als wenn die Titanic rostet. Aber diese Zapfen, die runterhängen, das sind die Abbauprodukte dieser Mikroorganismen. Okay. Weil Rost gibt es dort unten nicht, weil Rost würde Sauerstoff brauchen.
Klar.
Und dort unten, 4 Kilometern, über 400 Bar Druck, gibt es keinen Rost.
Sind eigentlich die 200 Stücke, die ihr hier habt, die einzigen Sachen, die geborgen wurden? Oder gibt es mehrere Ausstellungen, die verschiedene Ausstellungsstücke zeigen?
Insgesamt sind 5.500 Sachen geborgen worden.
Okay.
In insgesamt 9 Expeditionen.
Ja.
Die erste war 1987, 2 Jahre nach der Wrackentdeckung. Und es werden jetzt weltweit von der amerikanischen Verleihfirma 7 Ausstellungen bespielt.
Mhm.
2 davon sind permanent in den USA, in Las Vegas und in Orlando. Und dann gibt es 5 wandernde Ausstellungen.
Okay.
Und eine davon ist dann eben jetzt zum ersten Mal in Ostdeutschland, hier in Potsdam.
Krass.
Die war mal, ich habe es gelesen, in Barcelona wart ihr, glaube ich.
Davor waren wir in Barcelona, davor war die in Ludwigsburg, also auch in Deutschland.
Ja.
Davor Paris, davor war sie in Melbourne, in Australien. Also die touren halt um die Welt.
Und bist du da immer mitgeflogen quasi?
Nein,
okay.
Ich bin nur zuständig für den deutschsprachigen Raum.
Aha.
Und betreue das dann eben als wissenschaftlicher Berater, wobei ich eben diese Sache wirklich nur als Hobby nebenbei mache. Also ich bin im echten Leben Schulleiter. Und das Ganze hier mache ich also nur jetzt nebenbei, wobei nur ist halt gut. Also ich mache das jetzt seit 31 Jahren, also seit ich 10 bin tatsächlich, beschäftige ich mich eben mit dem Thema. Und daher macht es mir eben so viel Spaß, auch immer wieder neuere Generationen. Ihr seht hier in der Ausstellung Kinder.
Ja.
Und ihr seht, wie die mit großen Augen davor stehen. Und da geht mir halt immer das Herz auf, weil das ist kein Alte-Leute-Thema. Und ihr seht auch viele Frauen.
Ja.
Es ist nämlich auch kein Alte-Männer-Thema. Und das finde ich halt so toll, weil jeder mit dem Thema was anfangen kann.
Wir haben gerade einen kleinen Jungen gesehen, der aus der Ausstellung rauskam und ganz laut, wow!
Ja,
Und wir waren so, krass, die Kinder sind hier richtig, richtig begeistert, alle rausgekommen.
Genau.
Wie ist deine Begeisterung eigentlich entstanden? Wie ging das los, wenn du das seit du 10 bist machst?
Modellbau, ganz klassisch. Ich habe so kleine Modellbausätze der Firma Revell bekommen.
Ja.
Und zum 10. Geburtstag habe ich meine erste Titanic bekommen. Und in dem Karton war auch mein erstes Titanic-Buch. Heute sind es jetzt über 700. Das war aber mein allererstes. Und das war eins der wenigen in deutscher Sprache damals.
Ja.
Englisch konnte ich ja noch nicht. Und das hatte ich halt schnell gelesen. Und das ist ein tolles Buch, haben wir auch hier im Shop.
Ja.
Die letzte Nacht der Titanic heißt das. Der Autor heißt Walter Lord. Das ist schon aus den 50ern. Das ist eigentlich uralt. Aber der Autor hat damals für sein Buch ganz, ganz viele Überlebende interviewt.
Ja.
Und hat dann auch die Aussagen so ein bisschen gegeneinander gestellt.
Hm.
Vor allem hat er die gegenübergestellt zu den offiziellen Untersuchungsaussagen, die vor Gericht getätigt wurden.
Oh, okay.
Und das fand ich so spannend, dass es da so Widersprüche gab.
Ja.
Und das hat mich so ein bisschen angefixt. Ich wollte wissen, was ist denn jetzt die Wahrheit?
Ja.
Ja? Und das hat mich halt mein Leben lang begleitet, auch mein Beruf. Ich bin deswegen Geschichtslehrer geworden damals,
oh, wie cool,
weil ich halt wissen wollte, ja, wie wertet man denn so eine Quelle aus?
Ja, na klar.
Wie kommt man denn wirklich denn an Archive ran? Also während halt andere als Teenie im Sportverein waren oder auf dem Bolzplatz, habe ich halt in irgendwelchen staubigen Archiven gewühlt und habe halt immer wieder neue Sachen entdeckt und musste auch immer wieder was Neues lernen. Das finde ich halt auch so spannend. Also nur weil ich das jetzt 31 Jahre mache, heißt es nicht, dass ich nicht auch mal noch was Neues erfahre.
Ja,
und das finde ich halt das Spannende.
Voll, gerade bei der Titanic kann man, glaube ich, auch noch gar nicht auslernen.
Jetzt hast du gerade von den Nieten gesprochen, ne, die ja teilweise total zerfressen sind.
Niete.
Niete. War das der Grund, warum die Titanic am Ende untergegangen ist?
Nein, die Niete sind ja heute nur so zerfressen, weil die Mikroorganismen am Wrack das Schiff zersetzen.
Ja.
Oberhalb der Wasserlinie gibt es ja diese Mikroorganismen nicht.
Ja.
Und die Konstruktion mit den Niete, diese übereinanderlappenden Stahlplatten, die sind nachher schon nochmal relevant für den Untergang. Aber nicht die Qualität des Stahls oder die Qualität der Niete hat irgendwas mit dem Untergang zu tun. Wird immer nochmal behauptet, aber man hat Untersuchungen gemacht.
Mhm.
Mit den Niete, die hier liegen sogar,
die
sind deswegen teilweise halbiert. Weil man hat die dann einem Institut zur Untersuchung zur Verfügung gestellt und die haben dann eben rausgefunden, dass der Schlackeranteil in den Niete zu hoch ist im Vergleich zu den Kryptonite, die man heute produzieren würde. Und auch die Stahlplatten der Titanic sind deswegen aus heutiger Sicht minderwertiger Qualität. Aber nicht damals.
Verstehe.
1912 war das der beste Stahl, den man hatte. Und das hatte keine Auswirkungen auf den Untergang.
Es war der prominente Eisberg, aber den werden wir nachher
anderem,
noch sehen.
Unter anderem. Und es ist nicht nur der Eisberg. Es sind ganz, ganz viele Dinge, viele kleine Geschichten. Man könnte ganz platt sagen, tatsächlich die berühmte Verkettung unglücklicher Umstände sind der Grund. Organische Materialien sind ja heute am Wrack gar nicht mehr zu erkennen. Aber jetzt stehen wir hier vor einem Lederkoffer. Leder ist ja auch ein organisches Material. Und man hat herausgefunden, dass eben solche Ledertaschen damals im Herstellungsprozess mit einer ganz, ganz giftigen Chemikalie gegerbt wurden.
Ja.
Und diese Chemikalien haben dafür gesorgt, dass diese Mikroorganismen den Koffer, wie man sehen kann, schon so ein bisschen angeknabbert haben, aber sie konnten ihn halt nicht komplett auflösen. Das ist jetzt übrigens so ein Standardkoffer für einen dritte-Klasse-Passagier.
Also meiner.
Das ist genau. Mein Koffer. Die Höhe ist genormt, die muss nämlich unter das Bett passen in der Kabine.
Ja.
Und alles, was jetzt in einem solchen nahezu unbeschädigten Lederkoffer war, konnte dann eben auch für die Nachwelt konserviert werden. Das heißt, wir haben hier in der Ausstellung deswegen auch Kleidungsstücke, Papiere, Postkarten, sogar Werkzeuge, die Menschen mitgenommen haben. Denn wir dürfen uns ja nicht in Vergessenheit geraten lassen, dass ein solcher Koffer einem Auswanderer gehört hat, der eben für sein ganzes Leben alles mit eingepackt hat. Die sind ja nicht auf eine Urlaubsreise gegangen.
Ja. Du sagst jetzt genormt, das heißt, das ist so wie heute bei EasyJet, ja?
Ja, genau.
Schon auf
so
der Titanic.
Heute, so wie heute das Handgepäck im Flugzeug, ist das damals schon gewesen.
Ja, okay.
Richtig.
Hat sich ja nicht so viel verändert.
Übrigens nur in der dritten Klasse.
Nur in der dritten
genau.
Klasse. Das heißt, ich durfte so viel mitnehmen, wie ich...
Also überliefert ist eine spanische Milliardärin, die insgesamt mit 18 Schrankkoffern und 24 noch anderen Koffern gereist ist. Allein.
Verrückt. Oh Gott, okay. No. Na gut, das ist ein Standard.
Richtig. Dann würde ich mal sagen, gehen wir mal an Bord. Wir werden jetzt, wenn wir hier an Bord gehen, übrigens von unserem Kapitän begrüßt. Und ihr seht, das ist richtig so ein Kapitän aus dem Bilderbuch. Manche denken immer, wir machen hier Werbung für Fischstäbchen. Aber nee, so da ist er wirklich aus. So ein richtiger Seebär.
Ne?
Das ist der Captain Smith, ein ganz erfahrener Kapitän. Ja, und wie ihr sehen könnt, jetzt müssen wir ja auch ein bisschen langsamer laufen. Ne?
Ja.
Weil dann jetzt läuft man nicht, jetzt schreitet man. Wir sind jetzt nämlich, kann man ganz gut sehen, ja im Bereich der ersten Klasse.
Ja.
Das heißt, du hast hier gar nichts zu suchen mit deinem dritten Klasse-Ticket. Und ich mit meiner zweiten Klasse eigentlich auch nicht. Aber Miss Duff Gordon, ne, Sie sind
richtig.
Natürlich herzlich eingeladen. Wir sind also jetzt hier auf dem Deck der ersten Klasse gelandet. Das sieht natürlich so aus wie auf so einem luxuriösen Hotel heute. Denn die Titanic hat ja wirklich mit dem Luxus ja auch geworben. Die erste Klasse hat wirklich den höchsten Standards eines Festlandhotels eben auch gedient.
So, das kennt man aber aus dem Film hier.
Genau. Muss man kurz erklären, wir laufen gerade quasi durch einen Gang, der auf der Titanic war. Ne?
Genau.
Also
naja,
wenn wir es nicht besser wüssten,
das hier ist jetzt natürlich
sein.
Nur Nachbau. Weil alles, was ihr hier so anfassen könntet, sind natürlich nur Kulissen.
Ja.
Die echten Sachen sind alle unter Glas. Weil aus Holz die ganzen Vertäfelungen sind ja eben größtenteils heute nicht mehr erhalten.
Wie viel hat die Titanic eigentlich insgesamt gekostet? Weil wenn man das jetzt hier sieht für 1912, war das ja wahrscheinlich alles ganz schön hochwertig
luxuriös.
Und teuer.
Schwierig, das so genau umzurechnen. Weil Inflation, Währung, Kriege und so weiter. Aber um und bei hat das Schiff 1 Milliarde Euro gekostet. Das ist aber der Preis, den du heute für so ein Neubau-Kreuzfahrtschiff auch bezahlst.
Mhm.
Also das ist eigentlich
Standard.
Wobei man dazu sagen muss, der größte Faktor sind halt die Personalkosten.
Mhm.
Denn es haben ungefähr 10.000 Menschen an dem Schiff 3 Jahre lang gebaut. Das ist der größte Faktor. Wir sind jetzt hier im Bereich der ersten Klasse. Kann man auch sehen, es ist schön hell, es ist schön weitläufig.
Ja.
Man sieht hier auch an den Wänden die ersten Passagiere. Zum Beispiel dich sehe ich dort hinten, Lady Duff Gordon, an der Wand. Du bist ja eine Modedesignerin.
Mhm.
Du hast auch einen Mann dabei, aber das ist mehr so ein Tunichtgut, der nicht so richtig was gebacken kriegt. Du hast die Hosen an.
Richtig.
Und ihr seid auch gerade quasi eigentlich auf Geschäftsreise. Du hast eine neue Boutique in Paris eröffnet. Und du kommst auch im Titanic-Film kurz vor.
Wirklich?
Du wirst nämlich beschrieben als die schlüpfrigen Dessous macht. Das bist du. Ne? Also,
Das ist so on-brand.
Eine Geschäftsfrau halt. Ne? Und ihr seht hier noch so andere Namen. Ne? Und die sind bekannt, die Namen. Guggenheim kennt man.
Ja.
Den Namen, ne? Strauß. Ah, man kennt eher den Großcousin von ihm, der hat den Vornamen Levi.
Mm.
Man kennt auch Mr. Astor. Astor, die Familie kommt eigentlich aus Deutschland, aus einem kleinen Dorf mit dem Namen Walldorf. Das ist bei Heidelberg.
Die Hotels.
Die Hotels, genau. Ja, also wir sind hier in bester Gesellschaft. Dort drüben hängt Dorothy Gibson. Das ist ein Stummfilmstar zu der Zeit, ja, zum Beispiel. Oder wir haben hier Margaret Brown, eine Frauenrechtlerin. Die wird dafür sorgen, dass man in Amerika auch als Frau später wählen darf. Ja, also wir sind hier schon richtige Prominenz an Bord, genau.
Wie viele von denen, die wir jetzt hier gerade sehen, haben tatsächlich überlebt?
Alle Frauen.
Alle Frauen?
Die du hier siehst. Und alle Männer, die du jetzt hier siehst, nicht.
Das hat aber auch eine Begründung, glaube ich. Genau. Da kommen wir nachher wahrscheinlich noch drauf zu. Spannend, spannend. Und vor allem, was ich total cool an dieser Ausstellung finde, das möchte ich jetzt schon mal vorneweg sagen, wir sind jetzt durch den ersten Gang gegangen. Ihr habt darauf geachtet, glaube ich, bei dieser Ausstellung, dass es sehr authentisch wirkt, ne? Und man wirklich so ein kleines Gefühl dafür bekommt, wie es damals gewesen sein muss.
Also, ich sehe es mit als meine Rolle auch hier, darauf zu achten, dass das Ganze wirklich jetzt keine Entertainment-Action-Show ist, wenn ich das mal so sagen darf. Also das Ganze ist schon museal klassisch, muss man schon sagen. Also hier ist jetzt nicht überall eine Kinderspielecke etc. Ja. Also muss man schon zugeben. Aber ich finde, das würde der Sache einfach auch nicht so richtig gerecht werden. Also das Ganze soll in Gedenken und eben auch in Erinnerung an diese Menschen, die auch dort ihr Leben gelassen haben, auch sein. Und das Ganze, diese Stimmung, man sieht das hier, wie die Leute sich auch durch die Ausstellung bewegen. Ne? Das ist alles schon eine eher bedachte Stimmung. Und jedes Mal aufs Neue, ich war jetzt ja schon ein paar Mal dabei und als wir hier die Vitrinen befüllt haben, also ihr könnt euch das vorstellen, wenn ich dann eben hier so eine Fliese auf den Boden legen darf, dann ist es für mich halt wie ein Sechser im Lotto.
Ja, natürlich.
Die Titanic übrigens ist ja ausgestattet worden mit den besten Materialien der ganzen Welt. Und diese Fliesen, die du jetzt hier siehst, diese Mosaikfliesen in diesem schönen dunkelblau-weiß, die kommen übrigens von Villeroy und Boch. Aha. Denn Villeroy und Boch hat damals die Titanic ausgestattet.
Wow.
Und du kannst zum Beispiel sehen, dieser Marmorwaschtisch hier, der sieht eigentlich noch aus wie neu. Die Armaturen, siehst du, sind wieder angeknabbert von den Organismen, aber der Tisch selber, der ist eigentlich
sehr gut erhalten.
Sehr gut erhalten. Ja. Wobei man sagen muss, ich meine, das Marmor ist wie viele Millionen Jahre alt? Da machen natürlich so ein paar Jahrzehnte auf Meeresgrund auch nichts mehr. Ne? Das muss man dazu sagen.
Das ist wirklich, das sieht alles eigentlich noch fast original aus.
Ich finde es ja fast schon ein bisschen spooky, dass man sich überlegt, dass diese Teile, die ihr hier ausgestellt habt, wirklich damals auch mit dabei waren an Bord. Ne? Das ist ja.
Dafür birgt diese Ausstellung eben, dass das wirklich alles Originale sind, keine Repliken.
Wir sehen ja jetzt hier so ein bisschen auch Dinge aus Bad, Badezimmer, Wasserlaufen. Das war ja damals noch nicht so Standard. Wie war denn das auf der Titanic? Also gab es da laufend Wasser für die erste Klasse?
Also auch in der ersten Klasse waren eigene Badezimmer kein Standard. Also nur die teuersten Suiten hatten eigene Badezimmer. Da reden wir dann aber auch umgerechnet von einem Fahrpreis pro Person von ungefähr 110.000 Euro für die siebentägige Überfahrt. Standard waren eben keine eigenen Badezimmer, sondern nur so Waschtische wie der hier.
Ja.
Und Standard war so ein Nachttop, wie du den hier siehst. Das eigene Klo war nur bei den teuren Suiten vorhanden.
Ach, das ist ein. Ach, jetzt verstehe ich das.
Daneben siehst du in einer Vitrine, dass man mit diesem fließenden Wasser in den Kabinen der zweiten Klasse, also so hätte jetzt meine Wascharmatur ausgesehen, ein bisschen geschummelt hat. Denn es waren nicht alle Kabinen wirklich an den Wasserlauf angeschlossen, also nicht ans Rohrsystem angeschlossen, sondern du siehst hier einen Tank mit so einem Trichter, der war auf der Titanic aber hinter einem Spiegel versteckt und musste also immer schön aufgefüllt werden vom Kabinensteward.
Ah, das heißt, es wurde gefaked?
Ja, sozusagen. Also man konnte den Hahn aufdrehen und es kam Wasser raus. Also war es ja fließendes Wasser.
Okay, ja. Und dahinter sehen wir ja so ein Standardzimmer, richtig?
Das ist jetzt das Damenschlafzimmer aus der ersten Klasse. Du siehst das sehr, sehr schmale Bett, denn in der Upper Class hast du damals nicht zusammen in einem Bett geschlafen, sondern es gab eben noch das Herrenschlafzimmer, es gab dann sogar noch das Zimmer des mitreisenden Personals, es gab noch einen kleinen Aufenthaltsraum und wie gesagt das Badezimmer bei den teuren Suiten. Und du siehst, dass es das Damenzimmer ist, weil es ist sehr hell und weiblich gestaltet.
Okay.
Die männlichen Räume waren sehr, sehr dunkel und dunkle Teppiche, schwere Töne. Das ist jetzt das für die Dame.
Ja, aber man hat echt das Gefühl, da zu sein.
Ja.
Wollen wir mal zum wahrscheinlich berühmtesten Raum an Bord gehen?
Jetzt kommt das Highlight. Davon hat, glaube ich, jeder auch schon Bilder gesehen auf Social Media.
Ja, ich gebe aber zu, dass es ich ein bisschen schade finde, ehrlich gesagt, dass das das Highlight ist, weil das ist ja nicht echt. Das ist ja nur ein Nachbau. Zugegebenermaßen natürlich der wahrscheinlich berühmteste Ort, den es eben an Bord gab. Und wir reden natürlich vom tollen großen Treppenhaus. Wir sehen hier die Glaskuppel über uns in knapp 12 Meter Höhe. Wir haben hier echtes geschnitztes Eichenholz, wenn es denn die echte Treppe wäre. Hier ist es jetzt ja nur eine Kulisse natürlich. Man darf hier sogar die ersten Stufen raufgehen. Man sieht natürlich, es ist der beliebteste Fotopoint der Ausstellung. Aber, wie ich ja vorhin schon erwähnt habe, hier kann man jetzt lange stehen, um darauf zu warten, dass Rose hier von Jack abgeholt wird zur Party in der dritten Klasse. Denn wir erzählen ja hier die echte Geschichte. Das heißt, hier gibt es die beiden eben auch nicht. Und diese Treppe ist tatsächlich übrigens sogar ein ganz, ganz kleines bisschen zu groß. Denn Cameron hat für seinen Titanic-Film die Treppe ein bisschen größer nachgebaut, weil die Menschen heute größer sind. Und das hier ist der Nachbau der Filmtreppe eigentlich.
Okay, das heißt, sie war eigentlich kleiner original.
10% ungefähr.
Wow, okay, das ist ja schon ein ganzes Stück.
Ja.
Hast du das Gefühl, weil wir jetzt gerade doch nochmal beim Film gelandet sind, dass es auch ein bisschen die Geschichte für die echten Menschen verdorben hat, wenn man das so sagen darf?
Nö, würde ich so nicht sagen. Ich finde es halt bis heute ultra spannend, genau auf diese Unterschiede hinzuweisen.
Ja.
Genau den Leuten zu sagen, ja, ihr habt es im Film gesehen, aber dann kann ich meinen Klugscheißer-Modus rausholen, ich bin ja nicht umsonst Lehrer geworden,
ja,
und kann natürlich den Leuten dann sagen, ja, das weiß ich, dass ihr das im Film gesehen habt, aber das stimmt halt trotzdem nicht. Manches ist einfach wirklich einfach, ja, der Dramaturgie geschuldet und manches einfach dessen, dass das Drehbuch einfach jetzt auch schon über 30 Jahre alt ist.
Mhm.
Ne, der Film kam vor 28 Jahren in die deutschen Kinos.
Da wusste man auch noch nicht so viel.
Da wusste man noch manches nicht. Und wir haben auch durch den Film vieles neu erfahren. Und er mischt ja auch in seinem Film fiktive und nicht fiktive Personen miteinander.
Ja.
Also Rose und Jack, wie gesagt, gab es nicht. Aber Jack leiht sich bei Margaret Tobin Brown ein Wrack, um am Dinner teilnehmen zu dürfen. Und die Frau war wirklich an Bord. Und wir wissen auch, dass die wirklich einen Wrack für ihren Sohn dabei hatte.
Okay.
Und im Film sagt sie ja, oh, ich habe einen Wrack für meinen Sohn, kannst du haben. Also
das heißt,
solche Mini-Details freuen mich halt ungemein,
ja,
weil er solche kleinen Storys verwendet hat. Und Rose und Jack machen ganz viel, was andere Personen an Bord wirklich gemacht haben.
Ja.
Also es gibt die Vorlage der Frau, die für den Mann, den sie liebt, wieder aus dem Rettungsboot aussteigt.
Mhm.
Und so weiter und so weiter. Also alle Geschichten teilweise haben einen wahren Kern. Und deswegen macht es auch mir bis heute Spaß, den Film anzugucken.
Ja,
weil
natürlich
ich dann immer sage, ach, das hat er daher, 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 daher. Hab ihn ja auch ein paar Mal getroffen und habe ihm auch ein paar Sachen noch fragen dürfen.
Du hast
und,
James Cameron
genau,
getroffen.
Ein paar Sachen sind ja auch am Ende der Ausstellung, die er mir geschenkt hat, ausgestellt. Ein paar Filmrequisiten kannst du dir ja angucken. Und da haben wir auch so ein bisschen gescherzt. Und er hat gesagt, ja, das kommt daher, das kommt daher. Also war
ein
netter
Abend. Aber das ist ja richtig cool, wenn du mit ihm persönlich schon mal sprechen durftest, auch über seine Ideen zum Film wahrscheinlich.
Wie oft hast du denn den Film geguckt eigentlich?
Also im Kino damals über 70 Mal im ersten Jahr.
Was?
Und seitdem halt noch ein paar Mal natürlich, weil ist ja wie gesagt 28 Jahre her.
Also sind wir auf jeden Fall schon dreistellig. Vielleicht sogar vierstellig?
Ja.
Wirklich?
Würde ich sagen.
Boah.
Na, vierstellig vielleicht nicht, aber dreistellig auf jeden
Crazy.
Fall.
Crazy, das ist verrückt.
Ja.
Also mal, ich habe eine Frage. Jetzt hast du ja gesagt, die Repliken machen ja eure Ausstellung am Ende des Tages so authentisch und so besonders. Trotzdem ist ja das so einer der Momente, wo man dann merkt, okay, krass, die Titanic gab es damals. Kannst du dich noch erinnern, als du das erste Mal hier in dieses, ich sag mal, in dieses Treppenhaus reingekommen bist, was du das erste Mal gedacht und gefühlt hast?
Also als allererste Mal, das ist jetzt aber ja, um die 20 Jahre her, habe ich geheult.
Echt, ja?
Ja, weil man so oft diese Bilder gesehen hat und so oft, und dann kommt man hier rein und wird einfach erschlagen. Letztendlich ist es natürlich so, der ein oder andere Fehler im Detail steckt hier drin,
ja,
aber das erkennt der normale Besucher natürlich nicht. Aber dennoch, allein das Gefühl des Ambiente ist natürlich schon toll.
Glaube ich, ja klar.
Wenn wir jetzt weiter in die Ausstellung gehen, was glaubst du denn, woher die Faszination mit der Titanic kommt? Also, weil es ist ja bis heute auch jetzt nicht das einzige Schiff, was untergegangen ist.
Genau. Und es ist auch nicht das erste, das auf der Jungfernfahrt gesunken ist. Es ist auch nicht das Schiff mit den meisten Opfern. Jeder hat so seine eigene Titanic-Geschichte und jeder hat so seinen eigenen Grund, warum er tatsächlich dieses Thema für sich vielleicht so spannend findet.
Ja.
Ich persönlich glaube, dass es das damit was zu tun hat, dass der Untergang der Titanic im Grunde genommen die erste globale Medienkatastrophe der Menschheit war.
Okay.
Denn die Medien, die Zeitungen haben sehr, sehr schnell, sehr, sehr nah am Unglück berichtet und haben eben auf der ganzen Welt für Schlagzeilen gesorgt. Und die Menschen konnten damals eben schon, ja, gefühlt teilnehmen. Ne? Zwei Tage später war das in den Zeitungen und die Menschen, für die war das fast wie live. Ne? Ja. Heute natürlich mit Internet und so ist das alles kalter Kaffee, was heute in der Zeitung steht. Aber das war damals natürlich ein Gefühl der Begeisterung und auch vielleicht ein bisschen auch des Gefühls des Makaberen und da eben teilhaben zu können. Und sind wir mal ehrlich, die ganze Geschichte ist ja wirklich wie ein Drehbuch.
Ja.
Größtes, neuestes Schiff der Welt, praktisch unsinkbar angeblich. Und dann kommt da sowas Profanes wie ein Eisberg. Und auf einmal merkt der Mensch, ja von wegen her über die Naturgewalten, nichts ist. Sondern das Schiff sinkt dann. Und die Menschen, die sind wirklich damals noch in einer viel, viel größeren Schockstarre, als wir uns das heute vorstellen. Ich vergleiche das immer ein bisschen damit, wie wir damals am 11. September vor den Bildschirmen saßen, als die Flugzeuge da reingekracht sind. Das war ja was Unvorstellbares. Und jeder von uns weiß, was er in dem Moment gemacht hat, als er das zum ersten Mal gehört hat. Und so müssen wir uns das vorstellen. Als die Menschen damals erfahren haben, die Titanic ist gesunken, das war für die ein einschneidendes Erlebnis. Es gibt Menschen, die gar nicht an Bord waren, die immer noch Jahrzehnte später darüber berichtet haben, wie geschockt sie waren. Die Menschen waren völlig technikblind. Mhm. Ne? Die haben wirklich geglaubt, dass das Ding nicht sinken kann. Auch wenn es natürlich physikalisch logisch ist, dass es, wenn es mit Wasser vorläuft, sinken wird.
Wir kommen noch mal zu dem Mythos, warum das die Leute so gedacht haben. Jetzt sind wir aber ja gerade hier in einem Bereich, sieht ein bisschen nach Essen aus.
Genau. Ja, Essen. Wir haben viele, viele Teile aus den Speisesälen. Weil die Titanic während des Untergangs in zwei große und mehrere kleine Teile zerbrochen ist.
Ja.
Und die Speisesäle genau an dieser Stelle waren. Und die waren schon eingedeckt fürs Frühstück. Und dementsprechend konnte man viel Geschirr hochholen. Gläser, Tassen, Teller und so weiter. Hier sehen wir jetzt den Palmengarten. Das ist ein kaffeeartiges Restaurant. Dort konnte man seinen Tee einnehmen. Dort gab es dann eben auch kleine Snacks. Und Essen war, so ist es heute immer noch, auf Schiffen ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und die Menschen haben auch ehrlich gesagt gar nicht so viel anderes zu tun gehabt. An Bord hat man sich dann auch als Dame von Welt natürlich umgezogen für jede Mahlzeit. Und wir haben eben natürlich nicht nur unser Frühstück und unser Lunch zum Mittag und unser Dinner am Abend, sondern wir sind ja auf einem englischen Schiff. Das heißt, der 5-O'Clock-Tea, der darf natürlich auch nicht fehlen.
Natürlich.
Aber hier habe ich in der dritten Klasse ja nichts zu suchen. Ne? Hier komme ich gar nicht rein.
Gar nicht. Da können wir ja jetzt mal hingehen
und
gucken uns mal an, wie denn dein Bereich ist. Und ihr werdet jetzt feststellen, es wird jetzt laut, es wird jetzt eng, es wird jetzt dunkel, weil der Bereich der dritten Klasse, der ist hauptsächlich eben tief unten im Schiff. Ganz vorne sind die Kabinen der alleinreisenden Männer.
Ja.
Ganz hinten sind die Kabinen der Familien und der alleinreisenden Frauen. Die sind schräg voneinander getrennt. Und man sieht jetzt hier den Kabinengang, der ist jetzt nicht mehr so schick wie der vorhin. Ne? Man sieht
so kellermäßig.
Man sieht hier die Rohre an der Decke, man sieht die nicht mehr ganz so schön verkleideten Stahlwände. Und wir sehen natürlich auch unsere Kabine. Auch die Kabine ist im Maßstab 1:1 nachempfunden worden. Und diese Kabine, die ist eben für die damalige Zeit sehr, sehr luxuriös. Ihr könnt hier sehen, 4 Betten. Nicht 6, nicht 8, nicht riesige Schlafsäle wie auf anderen Schiffen.
Und vor allem
ihr seht elektrisches Licht.
Oh,
ihr seht, dass die Betthöhe so genormt ist, dass die Koffer drunter passen.
Aha.
Da waren wir wieder bei den Koffern. Und diese Privatsphäre, das war was, was gerade für Familien den Luxus auch ausgemacht hat.
Okay. Ja, dann
aber Hochbetten ist ja, Hauptsache schlafen wahrscheinlich, ne?
Naja, aber viele erleben jetzt hier auch zum ersten Mal überhaupt ein eigenes Bett zu haben. Ja. Wir haben echte Matratzen, wir haben Daunendecken, wir haben eine Tagesdecke, die jetzt hier am Tag drüber liegt. Das ist wirklich für die damals Luxus hoch 10. Viele erleben jetzt an Bord zum ersten Mal fließendes Wasser, viele erleben zum ersten Mal elektrisches Licht und viele in der dritten Klasse wurden jetzt auch zum allerersten Mal an Bord von Stewards an einem gedeckten Tisch im Speisesaal bedient.
Okay,
das haben
also
die damals
auch die,
noch gar nicht gekannt.
Die auch die dritte Klasse.
Genau, auch die dritte Klasse. Jetzt merkt ihr, jetzt wird es noch lauter.
Boah,
jetzt wird es auch warm.
Bisschen shady.
40 Grad hat es jetzt hier. Wir sind jetzt nämlich in einem der Kesselräume angekommen. Die Titanic hatte insgesamt 29 Dampfkessel. Und die Heizer hier unten, ihr seht hier Bilder an der Wand, teilweise nach heutiger Lesart sind es eigentlich Kinder. Die sind 13 Jahre teilweise alt.
Krass.
Die sind hier unten also damit beschäftigt, solche Kohlestücke, wie hier in der Vitrine, eben in die Titanic hineinzuschaufeln. Die Titanic hat einen durchschnittlichen Kohleverbrauch von ungefähr 680 Tonnen am Tag. Und das Ganze, 24 Stunden, muss also so ein Dampfkessel unter Druck stehen, weil wir brauchen die ganze Zeit diese Dampfmaschinen in Betrieb, nicht nur für die Fahrt, sondern auch für den Strom.
Ja.
Ohne Strom kein Licht, ohne Licht natürlich Chaos an Bord, aber den Strom brauchen wir auch fürs Funkgerät.
Ganz also mussten wichtig. 24/7 die ganze Zeit arbeiten.
Richtig, waren Dreischichtbetrieb.
Wenn wir jetzt die Menschen hier sehen, ich vermute, dass die wenigsten aus dieser Arbeiterklasse überhaupt überlebt haben. Ist das richtig?
Genau. Also hier unten in den Maschinenräumen haben wir so um die 180 Mann und eine Handvoll davon wird überleben.
Wow. Und ich gucke mich jetzt hier gerade so um und sehe hier so einen riesengroßen, ja, wie sagt man, eine Fallklappe, einen Torbogen.
Das ist ein Schotttor.
Okay.
Wir, unterhalb der Wasserlinie sind wir jetzt, ja?
Ja.
Die Titanic ist unterhalb der Wasserlinie in 16 Kammern unterteilt. Und diese Kammern werden durch solche Schotttore voneinander abgetrennt. Die sind im Normalbetrieb auf und die können eben dann geschlossen werden bei Gefahr. Und diese Schotttore sind der Grund dafür, warum 1911 eine Zeitschrift die Titanic als praktisch unsinkbar bezeichnet, weil eben diese Sicherheitssysteme so modern waren. Die hatten nur einen kleinen Haken. Die Schottwände, die jetzt da drüber sind, die gehen nur die unteren Decks hoch, aber nicht die gesamte Höhe des Schiffs hoch. Das heißt, wenn jetzt Kammern mit Wasser volllaufen und zu viele davon mit Wasser volllaufen, würde der Bug langsam sinken und dann könnte das Wasser über Treppenhäuser, Lüftungsschächte, den Fahrstuhlschacht und so weiter sich nach und nach im ganzen Schiff ausbreiten.
Jetzt kannst du uns doch bestimmt auch nochmal sagen, Mythos, Realität, wie es im Film abgelaufen ist und wie es in echt war. Also im Film sieht man ja so ein bisschen, es durchflutet alles, es werden Gitter geschlossen für die dritte Klasse. Ist das alles so gewesen oder ist das ein klassischer Filmfehler, Mythos?
Also viele Sachen aus dem Film sind natürlich so ein bisschen Hollywood-mäßig übertrieben dargestellt. Bei dem Schotttor zum Beispiel wird im Film so ein bisschen suggeriert, dass die da ja fast eingesperrt werden. Mhm. Einer flutscht da noch so in letzter Sekunde durch. Links und rechts gab es Leitern, die man hätte hochklettern können. Also gab keinen Grund, da so durchzuflitzen. Das ist Quatsch. Aber der größte Filmfehler in dem Sinne ist eigentlich tatsächlich, dass diese Gittertore, die die dritte Klasse unter Deck eingesperrt haben soll, so gar nicht gegeben hat. Mhm. Also die dritte Klasse ist nicht unter Deck gehalten worden. Die hätten jederzeit zum Bootsdeck gehen können. Viele haben sich aber eben nicht retten lassen, weil sie sich als Familie nicht trennen wollten. Okay. Denn Frauen und Kinder zuerst hat eben bedeutet, dass eben die Männer und auch teilweise die Söhne eben auf dem sinkenden Schiff zurückgeblieben wären. Mhm. Und da haben sich viele Frauen, viele Mütter eben dagegen entschieden.
Okay, ja. Glaube ich, kann jede Mutter, die jetzt den Podcast hier gerade hört, nachvollziehen, dass man sein Kind nicht einfach auf einem sinkenden Schiff lässt.
Dann lass uns doch mal durch das Tor durchgehen und quasi dann in den nächsten Raum, weil ich muss ehrlich zugeben, das habt ihr sehr gut hinbekommen. Authentisch ist es. Es ist irgendwie beklemmend, es ist dunkel, es ist laut. So wie es damals halt eben war wahrscheinlich, ne?
Genau. Also das ist auch absichtlich so gemacht und was man ja auch vielleicht merkt, es wird dunkler von Raum zu Raum.
Ja,
Wir sind jetzt in der Untergangsnacht angekommen. Ihr seht an den Wänden die Funkwarnungen, die die Titanic bekommt. Die Titanic wusste, dass sie sich in einem Gebiet befindet, in dem mit Eis zu rechnen ist. Die Titanic hat auch zweimal nachweislich auf diese Eiswarnungen reagiert, indem es den Kurs etwas weiter nach Süden verändert hat. Mhm. Aber wenn man jetzt sich den Globus vorstellt, wenn ich jetzt eben weiter nach Süden ausweiche, weil das Eis von Norden herangetrieben wird, verlängert das die Fahrtstrecke, weil ja der Globus Richtung Süden, Richtung Äquator einen größeren Umfang hat.
Ja.
Und dementsprechend müssen wir jetzt ein bisschen schneller fahren. Mhm. Und das machen wir auch, weil wir wollen nicht verspätet in New York ankommen.
Okay, aber dann ist ja die große Frage, hätte dieses Unglück verhindert werden können oder ist es eine Frage, die man so nicht beantworten kann?
Kann man auf jeden Fall beantworten. Der Untergang hätte definitiv verhindert werden können, weil eine ganz große Reihe von Kleinigkeiten in der Menge dazu geführt hat, dass die Titanic gesunken ist. Wir haben jetzt gerade über die Geschwindigkeit gesprochen, mhm. Wir haben über die Schotttore gesprochen, wir haben aber noch nicht über das Wetter gesprochen. Wir sind nämlich jetzt in der Untergangsnacht und ihr seht hier am Horizont taucht jetzt plötzlich eine dunkle Masse auf. Damals war das nicht so schön beleuchtet wie jetzt hier in der Ausstellung, denn wir haben Neumond, kein Mondlicht und wir haben komplett ruhige See. Ruhige See ist jetzt ein Problem für die beiden, die im Ausguck sitzen und den Eisberg sehen sollen, denn wenn keine Wellen, und so war es, vorhanden sind, können auch keine weißen Schaumkronen entstehen. Wenn Wellen sich brechen, dann kann man das gut sehen, was im Wasser schwimmt. In dem Fall eben nicht.
Und so wurde der Eisberg praktisch gar nicht erst gesehen?
Richtig, sondern sehr, sehr steht. Ungefähr 2 Minuten wird geschätzt zwischen Sichtung und Kollision.
Wenn ich jetzt mich so reinversetzen möchte in diese Nacht, von was für Temperaturen sprechen wir denn da?
Also die Lufttemperatur ein paar Grad im Plus, Wasser -2. Also es war schon eisig. Also Nordatlantik im April, das ist schon knackig kalt. Und skurril wird es jetzt, wenn wir uns mal kurz mit dem Gegenstand, an dem wir jetzt stehen, beschäftigen. Das ist die Mastlampe. Das ist sozusagen das Positionslicht vom vorderen Mast der Titanic. Mhm. Als die Titanic beginnt zu sinken, versuchen die Funker, andere Schiffe zur Hilfe herbeizufunken. Und es gibt ein Schiff ein paar Seemeilen entfernt, das sogar von der Titanic gesehen wird. Also die Lichter werden gesehen. Mhm. Und das andere Schiff sieht auch die Titanic. Genauer gesagt, dieses Mastlicht wird gesehen. Das ist das Positionslicht vom ersten vorderen Mast der Titanic. Und dieses Licht wird dann wahrgenommen. Und wenn ein Schiff auf See ein Licht sieht, dann trägt man das ins Logbuch ein. Ja. Durch den Funkverkehr wissen die sogar, dass es die Titanic ist. Und um 2.10 Uhr schreiben die in ihr Logbuch, dass die Titanic jetzt abgedreht sein muss, weil das Licht nicht mehr zu erkennen war. Aber das
sie ist, nicht, ist abgedreht.
Nicht abgedreht, das Schiff. Das ist Schiff ist untergegangen. Deswegen ist dieses Licht nicht mehr zu sehen.
Das heißt, dieses andere Schiff hätte eigentlich viele der Passagiere retten können?
Höchstwahrscheinlich. Aber man weiß es nicht zu 100%, denn dieses andere Schiff hatte die Maschinen gestoppt und diese Rettungsaktion durchs Eisfeld durch und so weiter, das ist gar nicht so leicht, wie man sich es vorstellt. Also bis die Maschinen wieder angelaufen hätten, durch das Eisfeld manövrieren und. Der Kapitän des anderen Schiffs wird später befragt und behauptet, er wäre nur eine halbe Stunde vor dem anderen Schiff angekommen, also auch erst nach dem Titanic-Untergang. Der hat das natürlich auch sehr schlecht gerechnet, zu seinen Gunsten, aber das Seegericht hat ihn trotzdem verurteilt.
Okay. Jetzt habt ihr ja hier bei uns in der Ausstellung sogar wirklich einen Eisberg. Das ist ja auch so ein bisschen einer der Punkte, weshalb viele Leute denken, sie wollen sich den mal angucken. Gibt es einen Grund, weil du ja selber davon gesprochen hast, es ist einfach eine tragische Sache, die gestanden ist. Gibt es einen Grund, warum ihr gesagt habt, wir brauchten diesen Eisberg in dieser Ausstellung?
Naja, du darfst jetzt nicht vergessen, dass meine Rolle hier der wissenschaftliche Berater ist. Ich bin jetzt ja nicht der Kurator. Ja. Und ich sage ganz offen, mir persönlich gibt der Eisberg jetzt nicht so viel, aber wir reden hier halt dann doch noch über eine amerikanische Produktion. Ja. Und ihr könnt euch vorstellen, in Las Vegas und so weiter ist das der Hit. Und ihr seht, auch hier ist es die Hölle los. Mhm. Ich hätte es jetzt nicht gebraucht, aber natürlich ist es zum sich vorstellen, wie kalt es denn war, ne, schon eine ganz interessante Geschichte.
Ja.
Es bringt einen so ein bisschen, also um Gottes Willen nicht in diese Nacht zurück, aber ich glaube, weil ihr gerade auch über die Temperaturen gesprochen habt, man kriegt so ein kleines Gefühl dafür, wie schlimm das sein muss, auch nur 3 Minuten in so kaltem Wasser zu schwimmen.
Ja, du kannst ja heute mal mit einem Arzt sprechen, also -2 Grad. Wenn du jetzt ein extrem gut trainierter Schwimmer bist, Viertelstunde max.
Echt, ja?
Schaffst du? Aber die meisten sind ja dann eben nicht ertrunken, sondern erfroren, weil Schwimmwesten gab es genug, aber eben nicht Plätze in den Rettungsbooten. Und wir sind jetzt hier auf dem Bootsdeck gerade angekommen. Und hier auf dem Bootsdeck seht ihr auf dem Boden eine Illumination eines der Rettungsboote. Wir haben insgesamt 20 Stück für 1.178 Menschen.
Wow.
Aber wir sind an Bord 2.200. Das heißt, wir müssen uns jetzt genau überlegen, wie wir jetzt die Evakuierung vollziehen. Man erreicht nämlich per Funk kein Schiff, das nah genug ist. Das eine Schiff reagiert nicht, das wir sogar sehen können. Die Menschen sollen natürlich nicht in Panik verfallen und deswegen spricht man am Anfang von einer Sicherheitsübung. Und am Anfang haben die Leute auch nicht, ehrlich gesagt, richtig viel Motivation, hier einzusteigen. Denn ich weiß nicht, wie es euch geht, aber nachts um 12:30 werdet ihr geweckt und sollt an einer Übung teilnehmen. Da würdet ihr vielleicht auch denken, nein, danke. Ja. Und wir haben eben jetzt dann die Regelung Frauen und Kinder zuerst. Viele Familien entscheiden sich jetzt ganz bewusst zusammenzubleiben. Viele Paare wollen sich jetzt nicht trennen. Wir haben hier auch ergreifende Geschichten von Paaren, die sich hier eben jetzt nicht trennen möchten. Und das macht auch den Mythos ein Stück weit aus. Denn jetzt hat jeder so ein bisschen in Anführungszeichen die Chance, seinen Platz in der Geschichte zu machen. Ne? Möchte ich jetzt der Held oder möchte ich jetzt der Feigling sein?
Gibt es eine Geschichte, die dich ganz besonders bewegt?
Besonders bewegend finde ich die Geschichte von Familie Strauß. Wir sehen hier ein Bild dieses Ehepaars, beide in ihren 60ern, beide seit über 40 Jahren eben miteinander verheiratet. Ursprünglich deutsche Auswanderer aus der Pfalz, haben so die ganz klassische Tellerwäscher zur Millionärbiografie. Mittlerweile sind sie Miteigentümer des Kaufhauses Macy's. Das ist eines der größten Kaufhäuser der Welt bis heute. Und die beiden sind an Bord. Ida Strauss sitzt schon im Boot. Und die Geschichte, die wir heute kennen, ist uns überliefert von ihrer Zofe. Denn als sie merkte, dass ihr Mann nicht einsteigen möchte, obwohl er gedurft hätte, warum auch immer, zieht sie ihren Pelzmantel aus, legt ihn ihrer Zofe um mit den Worten: Dort, wo ich hingehe, werde ich ihn nicht mehr brauchen. Du kannst ihn viel besser gebrauchen. Und sie lässt sich von ihrem Mann wieder aus dem Boot helfen und wiederholt dabei das Hochzeitsgelübde. Sie sagt, in guten wie in schlechten Zeiten, dort, wo du hingehst, dort werde auch ich hingehen. Und beide werden dann Händchen halten, das Bootsdeck verlassen und an diesem Abend nie wieder gesehen.
Das ist so berührend.
Das ist romantisch, ja.
Ist das so ein bisschen, was im Film angelehnt ist, das Ehepaar, was im Bett liegt?
Genau. Die Szene ist gedreht worden auch, die hat er nur rausgeschnitten. Die sind aber kurz im Bett zu sehen, weil er dieses Motiv der liebenden Frau, die aus dem Boot wieder aussteigt zu ihrem Mann auf dem Schiff, ja mit Rose schon verkörpert.
Mhm.
Deswegen hat er entschieden, das wäre doppelt gemoppelt und hat die Szene gestrichen.
Okay.
Habe ich ihn gefragt, weil die Szene ist toll.
Ja.
Dann hat er gesagt, ja, bei ihm soll die Rose diejenige sein, die aus Liebe zurückgeht und nicht die, in dem Fall Ida.
Hast du die Szene sehen dürfen?
Du kannst heute bei YouTube oder auch, es gibt ja so Special Editions mittlerweile, die Deleted Scenes dir heute angucken. Gibt es DVDs, wo du das dann dazuschalten kannst.
Also,
der hat ja über eine halbe Stunde rausgeschnitten.
Wow.
Und der Film war ja trotzdem noch lang genug.
Ja, ich wollte gerade sagen, genau. Ich war 2000...
Über drei Stunden, das habe ich gehört.
Ja, 2012 war ich zu 100 Jahre.
Genau, da ist er nochmal reingekommen ins Kino. Damals dann so ein bisschen Remake 3D.
Richtig,
war
genau.
Das, genau.
Und da war ja mit Pause und allem. Und das war, glaube ich, nicht mal die Langfassung.
Ja.
Ich glaube, nee,
die Langfassung gibt es nicht fürs Kino.
Gibt es nicht,
nein.
Okay.
Weil die sind nicht synchronisiert worden, die geschnittenen Szenen.
Jetzt kommen wir zu einer Sache, das habe ich schon nämlich gesehen, was ich ganz besonders finde. Ich weiß, hier kann man auch tatsächlich die Titanic anfassen.
Genau.
Aber ich möchte unbedingt dann auch nochmal zu den Tellern, weil das finde ich super faszinierend.
Beeindruckend, ja.
Also wir haben ja hier jetzt den Raum, der sich mit der Entdeckung des Wracks und der Erforschung des Wracks beschäftigt.
Mhm.
Und ich habe euch ja schon von den Mikroorganismen erzählt, die das Wrack und auch die organischen Materialien zersetzt haben. Ihr seht hier an der Wand die Gegenstände vor der Bergung, die dann jetzt in den Vitrinen hier ausgestellt nach der Bergung zu sehen sind. Und da sieht man jetzt hier ganz interessant diese Gratarteller, die hier ja wirklich ganz ordentlich aufgereiht in Reih und Glied auf Meeresboden lagen. Und die sind natürlich nicht rein zufällig einzeln da so hinabgesunken, sondern die waren in einer Holzkiste, ganz gut verstaut für den Transport. Das heißt, sie wurden an Bord noch gar nicht eingesetzt. Und diese Holzkiste hat eben dann die Zeit auf dem Boden des Atlantiks nicht überdauert, Mikroorganismen, und so schön aufgereiht, wie sie hier also in der Vitrine ausgestellt sind, sind sie eben nur, weil diese Holzkiste verwittert ist.
Das finde ich so, weil irgendwie
das ist so
ja, es hat
boah,
irgendwie was, wo man so denkt, so, das ist fast ein bisschen gruselig auch, wenn man dann sieht, wie Dinge eigentlich im wahren Leben dann waren.
Was waren denn so die ersten Gedanken dazu? Wusste man direkt, ja gut, da würdest du vorher eine Kiste drum gegeben haben, deswegen liegen die
Nein.
so? Oder?
Man hat erwartet bei der Wrackentdeckung, dass man auch Leichenreste findet.
Ja.
Man hat aber nur eine ganz große Anzahl von Hacke an Hacke liegenden Schuhen auf dem Meeresboden gefunden, Schuhe aus Leder, weil die Organismen eben zuallererst die Leichen und auch die Knochen und so weiter alles aufgelöst haben. Und das ist dann eben eine Erkenntnis, die man erst mit den Jahren der Wrackforschung rausgefunden hat. Dieses Titanic-Bakterium, so ist es auch benannt worden, gibt es auch mittlerweile auf anderen Wracks, ist das entdeckt worden, aber bei der Titanic eben in den 80ern zum ersten Mal.
Wow.
Hier sehen wir eine Dampfpfeife. Das ist eine Dampfpfeife von einem der Schornsteine. Wenn man sich die genau anguckt, dann sieht man aber, die ist nicht funktionsfähig gewesen. Und damit kann ich mit Sicherheit sagen, dass diese Dampfpfeife von Schornstein Nummer 4 kommt. Denn wenn man sich die Titanic anschaut, jeder kennt das Schiff mit den 4 Schornsteinen, muss man wissen, dass der 4. Schornstein von vorne gezählt ja nur eine Attrappe war und gar nicht wirklich dampfen oder geschweige denn pfeifen konnte. Und
warum hat man das gemacht?
Alle anderen Schiffe der Zeit damals, die englischen, aber auch die deutschen Konkurrenzschiffe, hatten alle 4 Schornsteine.
Mhm.
Und man wollte nicht ein Schiff, was größer ist als die, bauen, das weniger Schornsteine hat. Und man hatte auch entschieden, dass das Ganze unsymmetrischer aussieht.
Ja.
Und das kann man auch tatsächlich sagen, das stimmt. Wäre die Titanic nicht gesunken, wäre sie trotzdem kurz darauf abgelöst worden als größtes Schiff der Welt. Denn der Imperator lief in Hamburg vom Stapel. Ein Schiff mit nur 3 Schornsteinen. und das sieht einfach kacke aus.
So ehrlich kann man ja mal sein. Also hat es wirklich nur optische Gründe und so ein bisschen so, ey, wir sind die coolsten.
Genau.
Okay. Damals wie heute.
Ja. Ja, angeblich haben auch Auswanderer sich daran orientiert und umso mehr Schornsteine so ein Schiff hat, umso sicherer soll es sein. Aber hat damit eigentlich gar nichts zu tun.
Genau. Und hier kommen wir nochmal zum echten Highlight.
Genau.
Ne?
Also hier sieht man ja, wie schon erwähnt, nur Originale. Und nur bei uns darf man dann eben auch ein Original anfassen, nämlich die Titanic. Da sieht man nochmal die Bordwand. Da sieht man auch, eine Niete ist rausgefallen. Ja. Ne, man sieht das Loch, so hätte sie da jetzt drin gesteckt. Und da sieht man auch die Dicke der Stahlplatte. Und da kann man also jetzt dann durch die Löcher fassen und dann kann man die Titanic anfassen. Wer kann das schon von sich sagen?
Das fühlt sich auch so ganz weich an.
Sehr
irgendwie.
Weich, ja.
Naja, es
aber
ist ein bisschen abgekrabbelt, ne? Ein bisschen speckig abgekrabbelt.
So, muss man so schon zugeben. Viele Leute, die da schon dran waren. Ich glaube, dann kommen wir langsam zum Ende.
In Richtung Finale.
Wir haben hier jetzt einen immersiven Kinoraum, wo zunächst tolle 3D-Animationen zu sehen sind, weil wir haben ja keine Farbfotos von der Titanic. Das sind also Computeranimationen. Wir haben aber Farbmuster gehabt. Jetzt sehen wir zum Beispiel gerade das türkische Bad, also den Dampfsaunabereich, würde man heute sagen. Ihr könnt sehen, der ist im orientalischen Stil gehalten. Ja, das hier ist jetzt zum Beispiel der Aufenthaltsraum in der zweiten Klasse. Also hier hätte ich mich aufgehalten. Na, da hätte ich auch rauchen dürfen, sozusagen.
Hatte ich auch einen Aufenthaltsraum?
Und wir wechseln, ja, der kommt gleich.
Okay.
Das ist jetzt auch ein Raum aus der zweiten Klasse. Ihr seht überall diese Fliesenböden, das sind Linoleumfliesen, ganz modern damals. Aha. Das ist der Speisesaal der zweiten Klasse.
Oh, sieht aber sehr modern
Richtig.
Aus.
Richtig. Und die zweite Klasse hat man ja auch verglichen mit der ersten Klasse auf anderen Schiffen der Zeit.
Ah, okay.
Und hier ist dein Speisesaal.
Ach Mensch.
Das ist der Speisesaal der dritten Klasse. Genau. Aber echte Tischdecken und so, ne?
Ich wollte gerade sagen, also, wenn ich überlege, in der dritte Klasse, es ist schon, also die unterste, dafür sieht es gut aus.
Und das ist dein Aufenthaltsraum.
Oh.
Beachte die Spucknämpfe auf dem Boden. Einen davon haben wir auch in der Ausstellung, denn das war ja noch die Zeit des Kautabaks.
Ah.
Genau.
Und die gab es dann überall, ja?
Genau. Das ist der Aufenthaltsraum, der aus dem Film bekannt wurde. Da wurde hier ordentlich Party gemacht.
Ja.
Das ist eigentlich der Ladeschacht. Hier sieht man jetzt einen Kabinengang, durch den sind wir vorhin durchgelaufen.
Ja.
Jetzt brauche ich auch noch mal Mythos versus Realität. Konnten dritte und erste Klasse überhaupt so in Kontakt treten, wie das in der Geschichte des Films dargestellt wird?
Auf gar keinen Fall.
Okay.
Auf gar keinen Fall. Also jetzt gehen wir mal davon aus, Romantik, bla bla, diese Schatten sind übersprungen worden, dieser Klassengrenzen. Dann haben wir aber noch ein ganz anderes Problem. Die Trennung der Klassen an Bord der Titanic ist jetzt nicht nur durch die Stände zu begründen, sondern auch durch das amerikanische Seuchenschutzgesetz. Die amerikanischen Sicherheits- und Seuchenschutzbehörden haben die klare Trennung der Klassen gefordert, denn ansteckende Krankheiten oder Flöhe, Läuse und sowas hat man halt in der dritten Klasse vermutet.
Okay.
Und die musste auch in New York über Ellis Island einreisen. Die erste und zweite Klasse durfte mit einem Beamten, der an Bord gekommen ist, quasi an Bord die Einreiseformalitäten machen. Wenn du heute zum Beispiel mit der Queen Mary 2 nach New York fährst, dann darfst du auch heute an Bord einreisen nach Amerika. Und so war das in der ersten und zweiten Klasse auch. Mhm. Das heißt, diese Mischung hätte diese Sonderregelung außer Kraft gesetzt und das hätte die Reederei niemals zugelassen. Also Jack, der da schön rausgeputzt am Tisch sitzt im Erste-Klasse-Speisesaal, niemals.
Also für alle da draußen, das romantische Bild von Jack und Rose können wir wirklich ad acta legen.
Es ist Hollywood.
Es ist Hollywood.
Es ist halt Hollywood.
Genau, hier sieht man ein Bild an der Wand von der Dame, der diese Ausstellung gewidmet ist. Und zwar ist das Melvina Dean. Melvina Dean ist 96 geworden. Die ist im Jahr 2009 gestorben als letzte Überlebende der Titanic.
Wow.
Eine dritte Klasse Passagierin, die während des Untergangs erst 9 Wochen alt war. Und eine der schönen Geschichten und einer der Beweise, dass die dritte Klasse eben nicht eingesperrt wurde.
Ja.
Sie hat natürlich keine eigene Erinnerung mehr gehabt, aber sie durfte natürlich dann immer erzählen, was ihr Bruder, der auch überlebt hat, der war 5, oder auch ihre Mutter ihr erzählt hat, der Papa durfte nicht an Bord. Und sie ist übrigens eine von 3 Überlebenden, die ich noch persönlich kennenlernen durfte.
Das wollte ich
gerade
fragen.
Und sie war auch diejenige, die mich zu Hause sogar mal besucht hat. Das war natürlich für mich auch ein Highlight.
Wow.
Als sie bei mir da eben saß und einen Tee getrunken hat, da war für mich natürlich, es war für mich traumhaft.
Das müssen doch quasi die Momente in deinem Leben gewesen sein, oder?
Ja, gehört zu meinen
Top 5. Bereitest du dich da auch sowas vor, also auch so emotional, oder lässt du das einfach geschehen?
Das war damals wirklich mehr so ein Zufall. Mhm. Ich wohnte in der Nähe vom Flughafen und sie wollte unbedingt das Weltmeister-Endspiel sehen. Und damals war Deutschland im Endspiel.
2006 dann?
Das muss früher gewesen sein.
2002.
Wo wir gegen Brasilien gespielt haben.
War dann 2002.
Und sie, waren noch die Straßen immer so verstopft durch die Autokorsos. Ja. Und vom Hotel hätte sie es nicht rechtzeitig zum Flug dann geschafft. Und deswegen hat sie gesagt, ja, kann ich es bei dir gucken. Und dann hat sie es bei mir geguckt. Und
dann habt ihr zusammen Fußball geguckt?
Ja, ja. Und hab dann meine Mutter, war ich ja noch ein Kind, habe ich meine Mutter angerufen und habe gesagt, du, kommt eine Titanic-Überlebende, mach mal einen Kuchen. Ja. Und so war es dann auch.
Aber ihr habt schon auch über Titanic gesprochen.
Ja, natürlich. Okay.
Also wirklich faszinierend.
Und jetzt ist das, glaube ich, so, wir sind gerade im letzten Raum angekommen und ich glaube, das ist so der emotionalste Moment für alle, die diese Ausstellung besuchen. Ihr habt jetzt hier quasi einmal aufgeschrieben, die Besucher der ersten Klasse, der zweiten, der dritten und auch die Crew, wie viele Menschen von denen es überlebt haben und wie viele eben nicht. Und
genau. Jeder hat ja am Anfang diese Bordkarte bekommen. Mhm. Und jetzt kann halt jeder nachgucken, was mit ihm passiert ist. Ne? Und war man in der ersten Klasse, dann rate ich immer jedem, fang oben links an, da stehen die Geretteten. Die Quote, gerettet zu sein aus der ersten Klasse, ist relativ hoch. Mhm. Du bist jetzt dritte Klasse, deswegen würde ich dir sagen, du fängst rechts unten an zu suchen. Die Wahrscheinlichkeit, dass du dort stehst, wo die Verstorbenen aufgelistet sind, ist sehr hoch.
Dieser Kontrast ist ja verrückt. Also in der ersten Klasse steht ja gerettet 199, verstorben 125. In der dritten Klasse gerettet 181, verstorben 529.
Genau.
Also das ist genau das, was du ja gerade im Laufe dieser Veranstaltung auch erzählt hast. Das war irgendwie klar, dass es passiert, aber ist nicht minder tragisch.
Genau. Und was du auch hier halt sehen kannst, du wirst halt ganz viele Namen mit demselben Nachnamen entdecken, weil eben, wie gesagt, viele Familien gereist sind. Und tatsächlich ist es so, die Quote der Witwen aus der ersten Klasse war dann viel höher wie die der dritten Klasse. Also als erste Klasse Mann hattest du eher zu erwarten, dass die Frau dich auf dem sinkenden Schiff zurücklässt, als der dritte Klasse Mann. Ja. Auch interessant. Genau, hier haben wir noch eine kleine Ecke, da geht es um ein paar der Deutschen. Wir haben insgesamt 18 deutsche Staatsbürger an Bord gehabt. Mhm. Das haben wir hier noch hinzugefügt, weil wir ja die Station in Deutschland haben. Und hier ganz zum Ende ist dann unsere kleine Filmecke. Und dort sind dann eben Originale ausgestellt von James Cameron. Das unten ist so ein limitiertes Puppenset, das hat jetzt nichts mit dem Film in dem Sinne zu tun, also es hat nicht mitgemacht, aber die anderen Sachen sind halt wirklich im Film eingesetzt worden. Ne? Die Schwimmweste zum Beispiel, die Kapitänsmütze. Wow. Da siehst du ein von ihm unterschriebenes Drehbuch, wobei du beachten musst, er heißt zwar im Pass James Cameron, aber er nennt sich selber Jim. Deswegen hat er mit Jim unterschrieben.
Das wusste ich auch noch nicht.
Und das sind Originale quasi aus dem Film. Ah ja, guck mal, da sind auch immer die Bilder mit dabei.
Genau.
Verrückt.
Cool.
Auch das muss ja für dich gerade ein ganz besonderer Moment sein eigentlich, Elo,
ja,
oder?
Ich
fühle, da muss ich leider zugeben, nicht so viel. Aber auf meiner To-Do-Liste steht, den Titanic-Film zu gucken. Jetzt, wo Malte gesagt hat, in einem Jahr 70 Mal, muss ich zumindest einmal
ein bisschen
nachziehen.
Aufholen,
Muss auf jeden Fall ein bisschen was nachholen.
Ja, und wer jetzt eben sagt, Mensch, das hat mich jetzt so richtig interessiert und ich möchte da noch tiefer einsteigen, den möchte ich natürlich dann den Deutschen Titanic-Verein noch ans Herz legen, dessen Vorsitzender bin ich ja. Und wir sind eben deutschlandweit vertreten und man kann auf unserer Website titanicverein.de alle Informationen finden. Es gibt natürlich auch viele gute Literatur zu dem Thema. Ich habe einen schönen Ausstellungskatalog geschrieben jetzt für die Ausstellung. Oder wenn man jetzt sich noch ein bisschen mit Mythen und Legenden beschäftigen will, gibt es ein schönes Buch, Populäre Irrtum und andere Wahrheiten. Das finde ich ganz gut, weil ich habe es selber geschrieben. wir haben auch einen YouTube-Kanal. Wir haben einen Podcast. Also man kann auch bei uns natürlich einsteigen in die ganze Geschichte. Und der Podcast, der wird dich sehr interessieren, der heißt Titanic Minutes. Ten, weil es werden immer 10 Minuten des Films in einer Stunde nachbesprochen.
Mega.
Und auf Realität gecheckt.
Ja, okay. Das
ganz toll.
Das ist wirklich was für mich.
Es wird wieder Zeit für den ganz populären mittlerweile Podcast Shoutout. Schaut doch mal vorbei beim Titanic-Podcast Titanic Minutes und all dem, was Malte quasi so zu verantworten hat. Malte, danke dir für wirklich eine ganz, ganz tolle Führung durch diese ganz besondere Ausstellung. Und ich glaube, an der Stelle bleibt uns eigentlich nur übrig zu sagen, Leute, kommt vorbei, schaut euch das an. Direkt bei uns in der Stadt, in Babelsberg, in der Metropolishalle, könnt ihr bis zu 200 Ausstellungsobjekte sehen. Dinge, die wirklich auf der Titanic waren und eben auch so ein bisschen, ich sag mal, in dieses Leben von damals eintauchen und mitbekommen, was das eigentlich für eine tragische Geschichte ist. Ich glaube, das ist das, was dir auch ganz wichtig ist, ne? Das immer im Bezug der Realität irgendwie zu sehen.
Genau. Also mir ist schon wichtig, das Ganze soll nicht als Spaßveranstaltung verstanden werden. Ihr seht, es sind viele Familien, auch viele Kinder dabei, aber die müssen ein bisschen an die Hand genommen werden. Je nachdem, wenn man sein Kind kennt, weiß man, ob es eher emotional oder eben nicht so emotional reagiert. Manche Sachen muss man vielleicht auch mal ein bisschen erklärt werden. Und dann ist das wirklich, finde ich, ein Erlebnis wirklich für die ganze Familie.
Sag, was ist dir wichtig, dass ich hier für immer bleiben kann? Protz und Platte, das ist da, wo dieser Scheiß begann. Lass die Spießer sich beschweren, Mann. Diese Stadt gehört von Anfang an zum Werdegang. Protz und Platte, das, was Potsdam hat, was Potsdam hatte. Protz und Platte, Protz und Platte, wir sind Kinder aufgewachsen zwischen Protz und Platte.